Ihr Lieben, ich lade ein, dass wir heute gleich mit dem Predigttext einsteigen. Ein Text aus dem Johannesevangelium. Manche, die in der Bibelstunde waren, wo ein freier Text war, die habe ich schon ein bisschen vorbereitet und habe gesagt, ja, da würde ich gerne noch mal eine Predigt drüber machen. Und fand das heute sehr passend zu diesem Gottesdienst, wo wir auch Abendmahl feiern. Ich denke, für viele ein bekannter Text, Jesus und die Ehebrecherin, aus Johannes 8, die Verse 3 bis 11. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen. Mose hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen. Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Ich denke, es ist ein bekannter Text, vielen vertraut. Zumindest die Redewendung ist ja bei uns auch in aller Munde: Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das ist ja eine der vielen Weisheiten, die auch sogar in den Volksmund übergegangen ist. Ja, ich habe mal so drei Punkte. Ich mache das ja nicht nur, um euch da Anhaltspunkte zu geben, sondern vor allem auch, um mir Ordnung in die Predigt zu geben. Deshalb drei Gedanken heute unter dem Oberthema auf frischer Tat ertappt. Auf frischer Tat ertappt, zum einen natürlich die Frau beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Als zweites auf frischer Tat ertappt, hier denke ich auf jeden Fall auch die Pharisäer und die Ältesten, die Schriftgelehrten, bei ihrer eigenen Schuld auch auf frischer Tat ertappt. Und dann als dritten Punkt auf frischer Tat ertappt jeder von uns. Und so lade ich euch einmal, diese Gedanken mitzudenken. Also zunächst auf frischer Tat ertappt die Frau beim Ehebruch. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ich habe mich bei dieser Geschichte immer gefragt, was ist denn eigentlich mit dem Mann? Also von einem Mann ist hier überhaupt nicht die Rede. In der Regel gehören zum Ehebruch doch zwei. Schon etwas, was man wahrnehmen kann. Von einem Mann ist nicht die Rede. Vielleicht konnte er sich irgendwie davonstehlen. Außerdem war es so, dass Frauen damals in der Regel sowieso, ja, ich sage mal, so eine schlechtere Position hatten. Wir sehen das auch, die Ankläger hier, alles Männer. Die religiöse Gesellschaft damals, alles Männer. Eine Männerwirtschaft, die Geistlichkeit. Frauen galten nur wenig, weder als Zeugen vor Gericht, noch im Alltag, noch in der Gemeinde der Juden. Jesus erst hat das ein bisschen ins andere Licht geholt, ja sogar revolutioniert, würde ich sagen, wie auch in diesem Text, wie wir vielleicht gleich auch noch sehen werden. Also von einem Mann ist schon mal nicht die Rede. Ich weiß nicht, heute in dem Gender-Zeitalter ist das vielleicht gar nicht mehr so gang und gäbe, dass ich so spreche, aber ich gehe nochmal von diesem klassischen Bild aus. Auch von den Umständen ist nicht die Rede. Also wir wissen nicht, wie die Ehe ausgesehen hat bei ihr. Vielleicht war sie schon lange kaputt, der Mann war ihr vielleicht fremd geworden, vielleicht war er zu sehr dem Wein zugeneigt, vielleicht war er aggressiv und hat seine Frau geschlagen. Auch das steht nicht da. Es steht nur da, diese Frau wurde auf frischer Tat ertappt und sie wird hier regelrecht vorgeführt. Ich weiß nicht, ob ihr das so wahrgenommen habt. So in den Jesus-Filmen wird das ja manchmal so dargestellt, da ist diese Frau irgendwo auf einem freien Feld und da sind alle schon Leute mit Steinen in den Händen und holen schon aus. Aber wenn wir diesen Text mal genau lesen, diese ganze Szene spielt sich im Tempel ab. Und das muss man sich nochmal vor Augen führen. Jesus war am Tempel und lehrte und die Pharisäer brachten die Frau im Tempel und stellten sie vorne in die Mitte. Jetzt stellt euch mal vor, hier vorne in der Mitte, das Leitungsteam hier, der Forscher aus der Gemeinde hat irgendwen bei einer Schuld erwischt und zerrt sie hier nach vorne und sagt, hier, da ist Schuld im Leben. Eine grauselige Vorstellung, oder? Wie muss es der Frau da gegangen sein? Und ich habe mich auch gefragt, warum stellen Sie die so in die Mitte? Was war die Motivation der frommen Leute, eine Frau so vorzuführen, hier in die Mitte zu stellen? Ich habe gedacht, naja, vielleicht brauchte man mal wieder eine Schlagzeile. In Jerusalem war sonst nicht so viel los. Es gab ja auch noch nicht so die Klatschpresse und Talkshows, wo heute ja Ehebruch verhandelt wird. Und wo manchmal auch schon mit verbalen Steinen geworfen wird. Nee, das gab es damals noch nicht. Vielleicht war es das Bedürfnis, ja, mal wieder so ein bisschen Action zu haben in der Gemeinde und da muss diese Frau herhalten. Das wissen wir nicht genau. Was hier dasteht, ist, dass sie Jesus mit dieser Frau eine Falle stellen wollten. Also nicht nur diese Frau wird nach vorne sozusagen an den Pranger gestellt, sondern sie muss auch noch herhalten, um diesen Wanderprediger Jesus Christus im wahrsten Sinne des Wortes aufs Kreuz zu legen. Also da haben die sich was Tolles ausgedacht, die Pharisäer. Also ne, eine gute Möglichkeit. Diese Frau kriegt ihren Fett weg und vielleicht kriegen wir Jesus auch noch irgendwie aufs Kreuz gelegt. Also es war eine richtige Falle und das muss man sich auch noch mal so vorstellen. Denn was wäre gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ja, steinigt sie? Was wäre passiert? Vermutlich hätte Jesus richtig Ärger gekriegt. Und sie hätten ihn vermutlich auch angezeigt. Hier heißt es ja, sie haben ja was versucht, um ihn in eine Falle zu stellen. Wenn er gesagt hätte, steinigt sie, dann hätte Jesus Ärger gekriegt, weil die Juden überhaupt kein Recht hatten, Strafen zu vollhängen. Sie hatten überhaupt kein Recht, jemanden zu steinigen. Deshalb wurde Jesus ja später auch ans Kreuz geschlagen. Das war die Todesart der Römer. Verdient hätte er eigentlich nach jüdischem Gesetz die Steinigung. Und wir hätten heute nicht ein Kreuz als Symbol, sondern vielleicht einen Stein. Jesus hätte Ärger gekriegt, wenn er gesagt hätte, steinigt sie. Und deshalb, ja, wir sehen gleich nochmal, wie Jesus reagiert. Was hätte passiert, wenn er gesagt hätte, ja, dann lasst sie gehen. Lasst sie gehen, lasst sie laufen. Dann hätten die Juden vermutlich gesagt, dieser Jesus, der ist gegen das Gesetz des Mose. Denn Mose schreibt vor, eine Frau, die beim Ehebruch erwischt wird, die soll gesteinigt werden. Übrigens steht da auch beide. Und wenn wir die alttestamentlichen Stellen lesen, ist der Mann noch mehr in der Verantwortung. Wir haben das in der Bibelstunde schon mal auseinanderklamüsert. Aber ja, was wäre passiert? Wenn er gesagt hätte, steinigt sie, hätte Jesus Ärger gekriegt mit der römischen Besatzungsmacht. Wenn er gesagt hätte, lasst sie laufen, seid barmherzig, dann hätten die Juden gesagt, Jesus ist gegen das Gesetz. Also eine richtige Zwickmühle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe früher gerne Mühle gespielt. Und das Schönste war mal, wenn man eine Zwickmühle gekriegt hat. Und je nachdem, wo man das Steinchen hinschiebt, schnappt die Falle zu. In die Richtung oder in die Richtung. Und das war die Falle, die die Pharisäer hier Jesus gestellt haben. Eine bessere Zwickmühle hätten sie sich eigentlich nicht ausdenken können. Ne? Todesstrafe für die Frau. Jesus wäre mit den Römern in Konflikt geraten. Barmherzigkeit. Jesus stellt sich gegen die Heilige Schrift. Ja, wie entgeht Jesus jetzt dieser Zwickmühle? Und das zeugt für mich so von der großen Weisheit, die Jesus hier an den Tag legt. Oder ich würde sogar sagen von seiner Göttlichkeit. Er, der er eigentlich, ich sag mal so, das wahre Gesetz kennt und den Hintergrund und warum es das gibt für uns. Und Jesus entrinnt dieser Zwickmühle, indem er fast nichts tut. Ich sag mal fast. Er malt im Sand rum. Habt ihr vielleicht gehört. Zweimal steht das da. Jesus kritzelt irgendwas in den Sand. Also er macht eigentlich fast nichts. Aber ein bekannter Psychologe hat mal gesagt, man kann sich nicht nicht verhalten. Man kann sich nicht nicht verhalten. Also Schweigen ist auch eine Reaktion. Und so tut Jesus eigentlich das einzig Richtige in dieser Falle. Und das finde ich ganz spannend. Und damit entlarvt er im Grunde, ich sag mal so, die frommen Menschen, die diese Frau vorführen wollen und die Jesus eine Falle stellen wollen. Und deshalb das Zweite, auf frischer Tat ertappt, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Also wenn man das so zuerst liest und sich so bildhaft vorstellt, dann müsste man eigentlich meinen, Jesus ignoriert die Leute. Er kritzelt, während sie ihm so eine brisante Frage stellen, kritzelt er irgendwas im Sand rum. Also es ist so, als wenn irgendjemand Käsekästchen malt, während ich ihm was Wichtiges zu erzählen habe. Oder heute würde man wahrscheinlich eher sagen, er guckt die ganze Zeit auf sein Handy. Ist eigentlich unverschämt. Ich kenne so Situationen auch, dann macht man irgendwo im Vorstand eine Andacht und die Leute kommen alle zu spät und man erzählt und erzählt und dann holen sie ihren Computer aus und fahren den Computer hoch und dann ist manchmal so ein ähnliches Gefühl. Aber das ist ganz normal, weil sind ja alle so beschäftigt. Können wir ja nicht Zeit für eine Andacht haben. Ne? Naja, das gibt es. Also ne, Jesus schaut auf sein Handy oder er malt dort irgendwie im Sand rum. Und ja, ich habe dann nochmal nachgeschaut und das haben wir auch in der Bibelstunde nochmal auseinanderklamüsert. Jesus hat eigentlich nichts zufällig gemacht. Es gibt bei Jesus keine Zufälle. Und so ist auch diese Handlung nicht einfach nur irgendwie ein Ignorieren, so oder ne, er beschäftigt sich so nebenbei, sondern das hat schon eine richtig tiefe Bedeutung. Und nicht zufällig gibt es ein Bibelwort, das wahrscheinlich hier im Hintergrund steht. Und vielleicht hat Jesus sogar in den Sand geschrieben, Jeremia 17, Vers 13. Jeremia 17, Vers 13, da heißt es, wer sich von Gott abwendet, dessen Name vergeht so schnell wie ein Wort, das man in den Sand schreibt. Die Schriftgelehrten kannten die Bibel. Und Jesus hat hier ein Wort in den Sand geschrieben. Und ich kann mir vorstellen, dass die wussten, was er mit dieser Zeichenhandlung getan hat. Und ich glaube, die Schriftgelehrten, die haben die Zeichenhandlung verstanden und merken, ja, vielleicht deckt Jesus jetzt die wahren Schuldigen auf. Nicht diese Frau, die hat vielleicht ihre Verletzung und ihre Gründe. Jetzt sind erstmal die anderen dran, die diese Frau vorführen wollen. Wie Namen in den Sand geschrieben, das heißt vergänglich. Ich weiß nicht, ob ihr mal was in den Sand geschrieben habt, vielleicht am Strand irgendwo. Eine Welle oder ein Wind und die Namen sind weg. Wie entkommt Jesus dieser Falle? Schweigend, einmal kurz was in den Sand geschrieben, ein gezieltes Wort, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und er schreibt wieder in den Sand. So entkommt er dieser Falle. Er tut fast nichts und einer nach dem anderen gehen weg. Und hier heißt es sogar, die Ältesten gingen zuerst. Also nicht die Gemeindeältesten, sondern die dem Alter gemäß Ältesten gingen zuerst weg. Also anscheinend, je älter man wird, umso mehr erfährt man auch, dass wir nicht ganz ohne Schuld sind. Dass wir es nicht hinkriegen. Jesus deckt die Schuld auf, aber anders als die Pharisäer es gemacht haben. Denn Jesus deckt die Schuld, ihre Schuld auf, ohne sie fortzuführen. Das finde ich hier auch nochmal spannend, wie seelsorgerlich Jesus mit Schuld umgeht. Das ist eine ganz spannende Frage in dieser Geschichte, wie er mit der Frau umgeht und ihrer Schuld, wann sie zur Sprache kommt und wie er mit den Schriftgelehrten hier umgeht. Er führt sie nicht vor, er malt etwas in den Sand und überlässt ihnen die Reaktion und überlässt ihnen die Entscheidung. Und die, die es betrifft, die verstehen genau, was los ist. Er führt sie nicht vor. Und deshalb ist für mich Jesus hier der Seelsorger schlechthin. Nicht nur mit der Frau, sondern auch mit den Pharisäern. Er gibt ihnen einen Wink mit dem Zaunpfahl, aber ohne sie auf den Marktplatz zu stellen. Er macht es nicht so wie sie. Und auch mit der Frau geht er ebenso seelsorgerlich um. Am Ende, erst am Ende, spricht er mit ihr über Schuld. Also Schuld wird nicht einfach übergangen, sondern ganz am Ende kommt sie zur Sprache, erst im Zweiergespräch mit Jesus, als alle anderen weg waren. Da kommt die Schuld zur Sprache. Es gibt jetzt keine Ankläger mehr und keine Anklage, aber Jesus sagt ihr unter vier Augen, sündige nun nicht mehr weiter. Es gehört zur Seelsorge, dass auch Schuld zur Sprache kommt, dass Schuld benannt wird, weil Schuld der Seele nicht gut tut. Aber hier die Schuld kommt zur Sprache im Zweiergespräch mit Jesus, nicht vorne in der Mitte. Und so entlässt Jesus diese Frau eigentlich in ein neues Leben, auch in ein verändertes Leben. Er sagt, sündige hinfort nicht mehr, aber er gibt ihr einen Neustart. Und ebenso auch den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er führt sie auch nicht vor und gibt auch ihnen einen Neustart, nämlich ja nicht mehr unter diesem alten Gesetz zu leben, das dem Leben jetzt ein Ende gesetzt hätte. Sie hätten die Frau umgebracht. Also nicht ein Gesetz der Steine, sondern ein Gesetz des Lebens, ein Gesetz der Barmherzigkeit, ein Gesetz der Liebe. Auch ihnen überlässt er die Entscheidung. Ja, und dann zuletzt, denke ich, ist dieser Satz natürlich auch ein Satz, der uns den Spiegel vor Augen hält. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und ein letzter Gedanke. Auf frischer Tat ertappt jeder von uns. Ja, Ehebruch ist heute nicht mehr strafbar. Und es ist auch nicht mehr so ein Riesenthema. Auch außerhalb der christlichen Kreise ist ganz normal, dass jede zweite bis dritte Ehe, ich weiß nicht genau, wie die Zahlen da so sind, geschieden wird. Und manch ein Politiker ja auch schon den Spitznamen hatte, Herr der Ringe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich glaube, es wurde mal von einem gesagt, weil er so häufig geheiratet hat. Er ist der Herr der Eheringe. In unserer Gesellschaft ist das eigentlich fast nicht mehr Thema. Und Ehebruch ist nicht mehr strafbar. Und ich würde sagen, es ist auch gut so, dass Ehebruch nicht strafbar ist. Denn Steine und Strafe haben, glaube ich, noch nie eine Ehe gerettet, wirklich. Deshalb ist das auch okay. Aber wie ist das bei uns? Auch wenn bei mir jetzt noch nicht die Tat des Ehebruchs irgendwie offensichtlich war oder wenn es da noch nicht zu gekommen ist, das Wort Jesu hält uns doch den Spiegel vor Augen. Und ich glaube, das kann jeder für sich sagen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. In der Bergpredigt sagt Jesus übrigens nochmal etwas Interessantes, auch genau zu diesem Thema, zum Ehebruch. In Matthäus 5, 27 sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau nur ansieht, sie zu begehren, hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Also nur ansehen. Und auch zu allen anderen wichtigen Geboten hatte Jesus was zu sagen. Mord ist schon, wenn ich nur schlecht über jemanden denke und nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern die andere Wange hinhalten. Das sind steile Sätze der Bergpredigt und Jesus hat da die Gebote nicht umgedeutet, wie es ihm gefallen hat, sondern er hat sie auf den wahren Grund geführt. Eigentlich hat er die wahre Bedeutung der Gebote auf unsere innersten Motive quasi geführt. Und da wird deutlich, ja, es schafft ja irgendwie keiner. Eigentlich schafft es keiner. Das ist eigentlich traurig, ne? Wenn wir sagen würden, die Bergpredigt ist wie ein Gesetz, dann müssten wir sagen, boah, nee, da versagen wir alle kläglich. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Übrigens gibt es ein ganz ähnliches Wort in der Bergpredigt, und das kennt ihr vermutlich auch, wo Jesus dann nachher im Gleichnis sagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders und merkst nicht, dass du einen Balken drin hast? Das ist eigentlich genau das gleiche Thema mit einem anderen Bild. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein oder schau doch erstmal auf deinen Balken. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und es ist ja wirklich so, ihr kennt das vermutlich auch, dieses Bild, wenn ich mit dem Finger auf jemanden zeige, dann zeigen mindestens drei auf mich zurück. Schuld ist schon etwas, was benannt werden muss, denn Schuld hindert uns am Leben. Und Schuld zieht auch immer wieder Schuld nach sich und manchmal auch weite Kreise. Schuld muss benannt werden, aber nicht Schuld und Steine gehören zusammen, sondern Schuld und Seelsorge und Schuld und Vergebungszuspruch. Und deshalb reicht Jesus hier den Schriftgelehrten sozusagen einen Wink mit dem Zaunpfahl als Zeichen, ohne sie fortzuführen. Er schreibt in den Sand und sie wussten Bescheid. Und deshalb gibt er die Lösung oder ist die Lösung für die Schuld der Frau das Zweiergespräch und der Vergebungszuspruch letztendlich und der neue Anfang, den auch sie bekommt. Und ja, letztendlich dieser Freispruch, den Jesus dieser Frau gibt, der gilt auch uns. Weil letztendlich auf Jesus ja alle Steine dieser Welt gefallen sind. Ich habe eben gesagt, nach jüdischem Gesetz hätte er gesteinigt werden müssen. Er ist gestorben, unschuldig, damit wir leben können. Wie ist das nun mit uns, mit unseren Steinen, mit unserer Schuld im Licht dieser Geschichte? Vielleicht haben wir den einen oder anderen Stein schon geworfen. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Stein noch in der Tasche, bereit zu werfen, jemanden im Gedanken abgeurteilt, in eine Schublade gesteckt, wo er nicht mehr rauskommt oder sie. Und deshalb gilt jetzt diese Einladung: Legt vor Jesus diese Steine hin. So wie die Ältesten und Schriftgelehrten es auch gemacht haben, symbolisch. Legt die Steine ab, kehrt um. Das ist das, was Jesus hier im Grunde allen zuspricht. Vielleicht ist auch jemand heute hier, der oder die sich mit dieser Frau identifizieren kann und weiß, boah, da ist irgendwie Schuld im Leben, mit der ich nicht zurechtkomme. Da ist ein Bereich, wo ich die Quelle des Lebens verlassen habe, wie das bei Jeremia heißt. Die, die das verlassen, die sind wie in den Sand geschrieben. Dann lädt Jesus uns auch ein, so wie er auch die Schriftgelehrten eingeladen hat, so wie er die Frau eingeladen hat. Ihr dürft neu anfangen. Und im Abendmahl wird das gleich deutlich, die große Einladung. Lasst uns Jesus heute wieder ganz neu alles hinlegen. Unsere Schuld und unsere Steine. Amen.